Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist Digital Plus, ich bin Jörg Tschirren und das sind die Themen dieser Woche. Unterwegs mit denen, die Karten machen. Call of Duty und Halo 4. Und Facebook gegen Demokratie. Weil wer bei Facebook dabei ist, der hat in den letzten Tagen ein E-Mail bekommen. Und dort steht schon fast beiläufig drin, dass Facebook die Abstimmungsfunktion für seine Mitglieder möchte abschaffen. Und das ist jetzt wörtlich, ein inhaltlich sinnvolleres Umfeld für das User-Feedback zu fördern. Der Luzi Müller hat bei DRS4 News erklärt, warum Demokratie für Facebook nicht gut genug ist.
Was versteckt sich hinter dieser doch eher geschwurbelten Botschaft?
Ja, Facebook möchte gerne etwas rückgängig machen, das man selber vor knapp 4 Jahren eingeführt hat. Heute ist es so, wenn es zu einer größeren Änderung kommt bei Facebook, was die Nutzungsbedingungen angeht oder die Richtlinien der Privatsphäre, dann werden diese Änderungen erstmals den Benutzern vorgeschlagen. Also man kann eigentlich, jeder Facebook-Benutzer kann darüber abstimmen, ob er das möchte oder nicht. Also man hat heute ein sehr basisdemokratisches Mitspracherecht. Und genau dieses Mitspracherecht möchte Facebook nun seinen Benutzern wieder entziehen.
Also, zum ein bisschen böse ausgedrückt, man will sozusagen von der Demokratie zurück zur Diktatur, weil das einfacher ist.
Ja, so wie es heute ist, ist das Instrument tatsächlich unwirksam. Es ist so, wenn Facebook heute eine Änderung vornehmen will, dann kann jeder Benutzer diesen Vorschlag kommentieren. Wenn nun 7000 oder mehr Kommentare zusammenkommen, dann kommt es tatsächlich zur Abstimmung. Also man kann das durchaus vergleichen mit unseren demokratischen Prozessen. Wenn man also Unterschriften sammelt, kann man beispielsweise bei uns ein Referendum erwirken. Diese Zahl, diese 7000, die ist sehr schnell erreicht. Das Problem ist anschließend dann, damit eine Abstimmung, die dann folgt, gültig ist, ist eine Stimmbeteiligung von 30% nötig. Jetzt hat Facebook heute rund 1 Milliarde Nutzer. Das heißt, es müssten 300 Millionen Menschen sich an dieser Abstimmung beteiligen, dass sie gültig ist. Und das ist natürlich eine komplett utopische Zahl. Jetzt sagt Facebook einfach, okay, diese Zahl erreichen wir nicht, wir schaffen dieses Instrument ab. Damit wird es also jetzt nochmals zu einer Abstimmung über die Abschaffung der Abstimmung kommen sozusagen. Und das wird wohl auch die letzte sein, denn auch hier wird man diese 30%-Hürde mit Sicherheit nicht erreichen.
Aber hätte Facebook nicht einfach auch die Modalitäten anpassen können, zum Beispiel mit einer tieferen Stimmbeteiligung zum Beispiel?
Ja, das hat man ganz offensichtlich gar nicht gesucht, diese Möglichkeit. Man hat sich überhaupt nie besonders Mühe gegeben, dieses demokratische Instrument bekannter zu machen. Ganz viele Leute wissen bis heute gar nichts davon, dass sie diese Möglichkeit haben oder hatten. Man hat auch nie aktiv auf Abstimmungen hingewiesen, also bildlich gesprochen keine Stimmkuvert versandt. Und auch wenn man sich dafür interessiert hat, war man doch eher mit trockenen Vorlagetexten alleingelassen, also wie wenn man mit einem Gesetzestext, einem unkommentierten, alleingelassen wäre. Facebook macht es jetzt, sich jetzt dadurch etwas gar einfach, indem man sagt, ja, es wurde viel zu wenig genutzt, das Instrument. Offensichtlich entspricht es auch keinem Interesse.
Da kann man sich natürlich schon fragen, warum die Abstimmungsmöglichkeit überhaupt je eingeführt worden ist. War das einfach ein Feigenblatt?
Davon, denke ich, kann man ausgehen. Anfänglich konnte man es tatsächlich für ein ernst gemeintes Experiment halten. Heute macht es wirklich sehr viel mehr den Anschein, dass man das von Anfang an so eingerichtet hat, dass das Instrument nie außer Kontrolle gerät, aus Sicht von Facebook. Und das ist doch ein wenig enttäuschend. Also man hat sich hier offenbar einfach einen demokratischen Anstrich gegeben, in der Tat und Wahrheit die Kontrolle aber nie abgegeben. Ich finde, eine deutsche Publikation bringt es ganz gut auf den Punkt, wenn sie sagt, vielleicht ist es auch ehrlicher, dass Facebook diese Demokratiesimulation nun beendet.
Gutes Kartenmaterial für Navigeräte und Handys, das schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. Das hat etwa Apple müssen merken, die für ihre nicht wirklich brauchbaren Karten viel Kritik hat eingesteckt. Darum die Frage, was braucht es eigentlich, damit wirklich gutes Kartenmaterial zustande kommt? Das hat auch Philipp Gerber wissen vom Reto Wittmer.
Du hast das vor 5 Jahren schon mal wissen, wie das genau funktioniert.
Ja, dort mal bin ich in einem Auto mitgefahren, das die Änderungen aufgenommen hat, die so an der Strasse passieren.
To the right is Linkweg and no through traffic. Hotel, Restaurant Bern.
Okay. Du bist also da in einem Auto mitgefahren und da hat er einfach geschaut und geredet, was er jetzt gerade gesehen hat.
Ja, das haben die so gemacht und das ist alles aufgenommen worden in ein Notebook rein, wo im Auto war, das Notebook, und dann noch die Standarddaten dazu. Also bei jedem Sprachclip ist noch angeschrieben worden, wo das die Sprachaufnahme gemacht worden ist. Und im Büro dann hat der Geo-Researcher, so heisst der Job, hat dann die Beobachtungen, also die Tonaufnahmen abgeglichen mit den vorhandenen Karten und so dann können zum Beispiel eben einen neuen Kreisel ergänzen, den es gegeben hat. Es ist so, dass etwa bis zu 20% von den Strassen und Schilder so pro Jahr ändern. Also da geht sehr viel und das ist eine riesige Bütze. Und so, wie man es jetzt vor 5 Jahren gemacht hat, wie wir das jetzt da gerade gehört haben, ist sehr unzuverlässig und auch eine teure Sache zu machen.
Also heute geht jetzt der Geo-Researcher ein bisschen anders vor, oder wie?
Man macht es heute jetzt wirklich komplett anders. Man hat heute auch noch Autos, aber die sind ausgerüstet auch noch mit GPS, aber es hat jetzt eine Kamera oben drauf und dann fahren sie in der Straße rum und die Kamera auf dem Dach, die macht so alle paar Meter macht sie ein Foto, also ein Panoramabild, 360 Grad ringsum, und dann tut man die Fotos im Kartenproduktionsbüro anschauen und abgleichen mit dem Kartenmaterial. Dann sieht man zum Beispiel, dass auf einem Foto vielleicht eine neue Einbahnstrasse hat und kann dann das auf der alten Karte einzeichnen, wenn es dort noch nicht drauf ist, die Einbahnstrasse. Die Methode, die neue, die generiert natürlich extrem viel Daten. Das sind Terabytes Daten. Aber das ist heute eigentlich kein Problem mehr, weil man hat genug grosse Festplatten in dem Auto drin, wo die Fotos drauf landen. Und so ist man jetzt viel schneller. Heute kann man mit dieser neuen Methode etwa 80 km Strasse pro Stunde aktualisieren. Und vor 5 Jahren sind es etwa 10 km gewesen.
Okay, also eine extreme Effizienzsteigerung. Aber gleich, jetzt einfach so in der Strasse rumfahren, wahllos, bringt es ja auch nicht. Wie müssen denn die Karten herstellen, wo das jetzt eine Änderung an der Strasse gegeben hat?
Da hat man natürlich keine Chance. Also wenn man da schon ein bisschen fokussiert vorgeht, und da macht man heute, ist auch sehr viel gegangen mit Bewegungsdaten aus unseren Handys. Die haben wir ja in den Autos eigentlich immer alle mit dabei. Und aus den Navigationsgeräten auch. Das ist zum Beispiel, wenn es jetzt einen neuen Kreisel irgendwo gibt, dann sehen die Kartenhersteller, dass bei einer Strasse zum Beispiel plötzlich alle Autos so eine Kurve fahren an einem Punkt, also quasi ins Gras rausfahren auf der alten Karte, wo der Kreisel noch nicht eingezeichnet ist. Und dann können sie eben vermuten, ah, da hat es einen Kreisel gegeben. Und dann schicken sie dann so ein Fahrzeug an, um das zu überprüfen. Oder eine andere Variante, das ist auch relativ neu, Community, Gemeinschaft, dass die Kartenhersteller setzen immer mehr auf uns, also auf unsere Mitarbeit. Und das funktioniert auch erstaunlich gut.
Also wir helfen sozusagen mit.
Und vor allem, wenn wir unterwegs sind im Auto, dann hat ja eigentlich jeder von uns auch ein Handy dabei. Und jedes Handy erzeugt Bewegungsdaten. Und die können die Kartenhersteller brauchen, um Änderungen in der Strasse zu erkennen. Wenn zum Beispiel sehen, dass bei einer Strasse ganz viele Autos nur in einer Richtung fahren und auf ihrer alten Karte ist das aber keine Einbahnstrasse, dann können sie natürlich vermuten, dass jetzt da plötzlich eine Einbahnstrasse entstanden ist und das dann anpassen. Und Besitzer von einem Navigerät melden teilweise auch selber die Fehler in den Karten melden. Zum Beispiel bei TomTom, also Leute, die TomTom-Geräte haben, da sind es fast 40'000 Meldungen, die pro Jahr in der Schweiz eingehen von den Benutzern selber.
Das ist aber ein hübscher TomTom-Club, den die haben. Die Kunst ist jetzt sicher herauszufinden, wie zuverlässig sind aber die Meldungen, oder?
Ja, Bewegung Daten sind recht zuverlässig, aber bei diesen Benutzerdaten gibt es doch etwa ein Drittel Falschmeldungen. Das sind irgendwie Leute, die vielleicht zuhause an ihrem neuen Navigerät so ein bisschen rumpröbeln und irgendwelche Sachen als falsch markieren in den Karten, die es gar nicht sind. Und wenn sie dann das Navi am PC anschliessen, kommen dann die Meldungen an den Kartenproduzent. Und das ist meistens halt auch unbeabsichtigt. Aber es gibt auch, es hat auch schon Fälle gegeben, wo man wirklich hat bewusst Karten verfälschen wollte. Zum Beispiel hat es Leute gegeben, die alle zusammen an einer Strasse gewohnt haben, wo extrem viel Verkehr durchgegangen ist. Und dann haben sich alle in dem Quartier, wo ein TomTom-Navi hatten, und das sind relativ viele, haben zusammen, jeder hat gemeldet, dass die Strasse, dass da ein Fahrverbot ist an TomTom. Und in der Hoffnung, dass die dann das quasi sperren, als Fahrverbot markieren in der Navigationskarte und dass dann keine Autos mehr durchfahren durch ihr Quartier.
Noch gefitzt, oder? Aber nicht funktioniert.
Ja, nicht funktioniert.
Wie merkt denn Kartenhersteller so Fehler?
Indem sie natürlich selber gehen schauen mit so einem Spezialfahrzeug, wo wir das Video auf drs3.ch haben. Oder ein neues Modell, das jetzt TomTom seit kurzem testet, ist so ein Microchop App, also App Chopper heisst die, das ist eine App für Smartphone. Und wer die installiert hat, dann kann ich schauen, ob in meiner Umgebung, ob es da einen Job gibt, eine Arbeit zum Erledigen. Und TomTom kann dann da quasi Arbeiten dort reinstellen und da steht dann zum Beispiel, schauen dort und dort, wie schnell darf ich an dieser Strasse fahren oder hat es dort ein Einbahnstrassenschild. Und die Information, ja, da kannst du also irgendwo in deinem Wohnort schauen, ob es so einen Job gibt.
Da hat man noch ein bisschen Aufgaben.
Ja, und dann kannst du ein Fötchen machen von dort und das übermitteln. Mhm. Und man kommt sogar noch 1.20 Franken dafür über.
Pro Job,
wo man erledigt. Und für TomTom, die zahlen natürlich an Anbieter von dieser App sicher mehr, aber ja, man kann so ein bisschen beitragen zu einer Verbesserung.
Und der Kartenhersteller spart sich dann einen eigenen Mitarbeiter?
Das ist für die natürlich dann günstiger, weil sie nicht noch mehr Leute müssen anstellen müssen, um das zu überprüfen.
Jedes Jahr im November fragt die Game-Industrie, hey, hat eigentlich schon genug von diesen ganzen Kriegsspielen? Und die Gamer die rufen ganz laut zurück, nein, sicher noch nicht. So sieht es immer aus, wenn man sich die Verkaufszahlen von so Games anschaut. Halo 4 zum Beispiel, das hat am ersten Tag über 200 Millionen eingefahren. Und dann, eine Woche später, Call of Duty Black Ops 2, gerade 500 Millionen. Zwei Spiele also, die in weniger als einem Monat 1 Milliarde Umsatz machen. Die Guido Berger war bei Katrin Hönegger und hat die beiden Games verglichen.
Was ist dein Fazit?
Also ich habe mich so auf die Einzelspielerkampagne konzentriert, also wo man allein eine Geschichte durchspielt. Und da hat mir ganz klar die von Halo 4 viel besser gefallen.
Also das Unangenehme behandeln wir in dem Fall zuerst, würde ich sagen. Das ist auch beim Essen immer so zuerst das Weg, das grusig ist. Was hat dir an Black Ops 2 nicht gepasst?
Also setze ich mich jetzt möglicherweise ein bisschen in die Nesseln, weil ich glaube, ganz viele Leute das sehr ein gutes Spiel spielen. Aber mir ist wirklich nicht so gegangen. Ich habe es so stumpfsinnig gefunden. Ich habe mich richtig, richtig geärgert. Es ist so eine komplett verworrene Geschichte. Die nimmt einfach so jedes Schlagwort, das irgendwie gerade rumgeistert. Cyberwar, China, seltene Erde, Terror. Und verwurstet das dann irgendwie und versucht so krampfhaft Authentizität anzuprügeln. Aber es ist dann so verworren, dass es mich einfach abgehängt hat, schon nach wenigen Stunden.
Excuse, aber das ist doch noch häufig so in Spielen, dass die Geschichte ein bisschen wirr ist.
Ja, das kann schon so sein. Oder ich glaube, da ist es eben Absicht. Es ist nicht Unvermögen, weil es Call of Duty und Black Ops 2 vor allem bombardiert einfach ohne Pause. Es kommt mir so vor wie so ein Drill Sergeant, der einfach 10 Stunden lang ins Gesicht brüllt.
Ohne, was nur wenig Menschen als angenehm
empfinden. Genau, es klopft und tätscht und das Ziel ist, das soll so ein Spektakel sein. Oder? Und bei mir war es einfach der Effekt, es war nur noch ermüdend, weil es hat auch gar keine Dynamik mehr. Oder? Es ist immer gleich laut, maximal. Und eine Geschichte, die mir irgendwie nichts bedeutet, ist einfach so eine schwere, deprimierende Soße, die da irgendwie rauskommt. Und was auch noch dazu kam, ist, es hat mir die ganze Zeit gesagt, was ich machen soll. Wirklich jeden einzelnen Gang dort an, Druck auf den Knopf. Es hat keine Improvisation zugelassen. Also wenn ich mal irgendwie etwas anderes wollte machen, als das Spiel mir gesagt hat, dass ich soll machen, dann geht das einfach nicht. Und ich habe mich dann irgendwann wirklich anfangen zu fragen, was soll ich da eigentlich noch? Oder das Spiel braucht mich irgendwie nicht. Es würde auch ohne mich funktionieren. Es hat mich gar nicht spielen lassen.
Black Ops 2 hat gar nicht Bass, Guido. Dafür sage ich Halo 4 besser.
Ja, vor allem, weil es halt Dynamik hat. Das hat eine Dramaturgie. Oder? Die haben irgendwie begriffen, dass ein Knall lauter wirkt, wenn es vorher still ist. Also, und das ist wirklich ein Gegensatz zu Black Ops 2, wo einfach die ganze Zeit nonstop laut ist. Und bei Halo 4 hat es wirklich auch mal stille Stellen, wo man so allein ist, wo man nicht die ganze Zeit kämpft, sondern auch mal Zeit hat, um die Aussichten mal ein bisschen anzuschauen. So eine Stelle, wo man einen dunklen Höhlengang aufklettert und dann so vor die Höhle ansteht auf eine Klippe und dann sieht man einen riesigen Turm am Horizont so im gleißenden Gegenlicht. Und das ist wirklich so ein atemberaubender Moment, wenn man das einfach mal, wenn man das so sieht, zuerst mal. Und natürlich ist dann viel Action. Das ist auch ein Action-Schiessspiel. Aber weil es eben die Verschnaufpause dazwischen hat, fährt dann die Hektik irgendwie einfach mehr ein.
Bei Black Ops 2 hat dich gestört, dass der Spieler die ganze Zeit sagt, was sollst du machen? Also wirklich militärisch lässt der Halo 4 ein bisschen mehr Autonomie?
Habe ich wirklich einen grossen Unterschied gefunden. Ja, es ist schon klar, oder? So Schiessspiele, die sind immer eigentlich linear. Es ist immer so wie so ein unsichtbarer Korridor, wo man sich drin vorwärts bewegt. Die Gegner kommen von vorne und man muss dort hin, wo die herkommen. Das ist eigentlich die Regel in so Spiel. Aber bei Black Ops 2 ist einfach der Korridor sehr, sehr eng und es wird dann wirklich die ganze Zeit auf der Karte angezeigt. Gehen jetzt dort hin, 10 Meter, dann dort, dann in diese Türen, dann dort. Also so ganz Schritt für Schritt. Und Halo 4, dort ist der Korridor, gibt es natürlich auch, aber er ist breiter und es ist viel sparsamer mit sagen, wo du als nächstes sollst hingehen. Also es hat einfach mehr Vertrauen in uns, oder? Dass wir das dann schon irgendwie herausfinden selber. Und das finde ich einfach sehr viel angenehmer, weil ich dann etwas beitragen kann zum Spiel und nicht einfach nur stumpf Befehl befolgen muss.
Und ist die ganze Geschichte verwirrend oder nicht? Das war vorher ein Argument. Wie sieht es da aus?
Ja, also so die Haupthandlung ist auch ziemlich konfus. Die könnte ich jetzt gar nicht weitergeben, weil das kann man sich wirklich fast nicht merken. Aber was dort eben dazukommt, ist so unsere Hauptfigur. Das ist so ein Supersoldat, der Master Chief heisst. Der hat immer so eine künstliche Intelligenz dabei. Das ist eine, die hat den Namen Cortana, heisst die. Die kann sich auch so sichtbar machen, also so ein Hologramm. Und die versorgt uns mit Informationen und hilft und so. Und jetzt bei diesen künstlichen Intelligenzen in der Halo-Welt ist es so, dass die mit der Zeit eine Art so wie wahnsinnig können werden. Und dass das nicht passiert, schaltet man die rechtzeitig ab. Und die Cortana, die weiss, dass das jetzt dann langsam mal kommt, der Zeitpunkt. Und hat Angst davor, erzählt das auch Master Chief und er fängt sie dann so an zu trösten und verspricht ihr eine Lösung zu suchen. Und das sind wirklich so rührende Momente eigentlich, wie die zwei da miteinander reden. Und es macht eben die Figuren menschlich, man kann irgendwie mitfühlen mit denen und dann kommt die Geschichte einfach ein anderes Gewicht über. Es fängt einmal ein bisschen etwas zu bedeuten. Oder? Und das habe ich bei Halo 4 bekommen und bei Black Ops 2 einfach überhaupt nicht.
Call of Duty. Black Ops 2 gibt es für PC, Xbox und PlayStation. Es ist ab 18. Halo 4 ist für die Xbox und ab 16.
Ja, an dieser Stelle kommen wieder dir zu Wort, beziehungsweise zuerst mal der Luzi Müller, der mit einem E-Mail hier ist.
Das E-Mail hat uns Dorothee Reumann geschickt, und zwar wohnt sie auf der französischen Seite vom Genfersee, schräg vis-à-vis von Lausanne. Und das ist darum wichtig, weil sie sagt, dass sie eigentlich gerne DRS-Programm lose, aber einen schlechten Empfang hat, analog. Und ihre Frage, die sie an uns richtet, ob sie echt mit DAB oder DAB Plus, genauer gesagt, die DRS-Programme könnte empfangen. Haben wir auch nicht auswendig gewusst, habe ich auch nicht auswendig gewusst, aber nachgeschaut. Das kann man nämlich machen, wenn man unsicher ist, wo dass man in der Schweiz DAB Empfang hat und was für Programme vor allem dort kann empfangen. Die Webseite heisst broadcast.ch, ist auch von der SRG betrieben. Dort kann man dann eine Postleitzahl eingeben oder den Wohnort und dann sieht man auf der Karte, wie gut genau der Empfang ist, ob er auch gut genug ist, zum Beispiel für drinnen oder nur für draussen und eben auch, welche Programme dort kann empfangen. Im Fall von der Dorothee Reumann ist es so, dass wenn die Informationen auf der Karte zutreffen, dass sie DRS1 und Musikwelle als die zwei einzigen deutsch-schweizer Programme sollte können empfangen mit DAB+.
Also immerhin etwas. Wenn ihr auch eine Frage für uns habt oder einen Themenvorschlag oder einen Kommentar, dann schickt uns das entweder per E-Mail an digital@srf.ch oder auf unserer Facebook-Seite Digital+. Dort findet ihr dann auch alle Links zu den Beiträgen in diesem Podcast. Ihr seht es aber auch auf drs3.ch unter der Rubrik Digital oder in der enhanced Version von diesem Podcast. Digital Plus, der Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.